die Euphorie zu genießen, ohne zu wissen oder ohne festhalten oder kontrollieren zu können, worauf das Ganze hinausläuft, das ist das Schwierigste und zugleich das Schönste an der ganzen Sache. Ja, willkommen zurück zum zweiten Teil dieser Doppelfolge zum Thema Euphorie. In der ersten Folge hatten wir uns damit beschäftigt, welche großen exponentiellen Veränderungen in unserer heutigen Lebenswelt auftauchen. So aus meiner Perspektive waren das im Wesentlichen vier Stück: Migration, Klimawandel, künstliche Intelligenz und ja, Veränderungen an den Finanzmärkten. Die Idee, die ich da entwickelt habe, ist die, dass Leben von einzelnen Menschen, aber auch Leben von Gesellschaften sich so schnell und so massiv verändern werden, dass wir das eigentlich nicht mehr linear planen können. Das heißt, wir brauchen eine neue Haltung, die uns dabei hilft, die uns dabei unterstützt, mit diesen Veränderungen umzugehen. Eine ganz zentrale Emotion, von der ich glaube, dass sie bisher so in der Forschung und auch im öffentlichen Diskurs zu wenig beachtet wird, oder ja, man gibt ihr eigentlich so eine falsche Position oder einen falschen Platz, ist die Euphorie in diesem Zusammenhang. Euphorie wird häufig als etwas gesehen, was ja so im Kontext von Spaßgesellschaft, manchmal auch so im Kontext von Substanzmissbrauch eine Rolle spielt. Aber ich glaube, dass so in einer Zeit der großen Veränderungen Euphorie, und zwar die gute Form von Euphorie, eine ganz hilfreiche Emotion sein kann. Also jede Emotion hat ja adaptive Anteile, das heißt, sie ist irgendwie dienlich. Also jede Emotion ist auf ihre eigene Weise dienlich und Euphorie kann dabei helfen, kann dabei dienen, in Situationen, wo sich ganz viel verändert, wo ganz viel ganz schnell unvorhersehbar ist und vor allem auch, wo Dinge überhaupt nicht mehr zusammenpassen, also wo es ganz viel Reibung gibt und Dinge schräg werden. Da trotzdem gelingende Dynamiken zu initiieren und durchzuführen, da hilft Euphorie, da ist das so eine ganz zentrale Emotion und zwar in ihrer ja puren Form, die auch eine Bedeutung hat. Also eine drogeninduzierte Euphorie hat quasi keine Bedeutung, die ist einfach so da, aufgrund einer ja bewusst herbeigeführten chemischen Veränderung im Gehirn. Aber ich spreche jetzt hier von diesem guten Gefühl, das wir manchmal haben, wenn wir merken, okay, die Dinge sind nicht so ganz klar, da passt irgendwas nicht, aber ich habe so eine Ahnung, es gibt eine Chance dafür, dass das richtig, richtig gut werden kann. Und im Herzen dieses Gefühls, das ist auch Euphorie. Ja, wie fühlt sich Euphorie an? Ich würde mal sagen, es hat sowas von einer Reibung. Es ist eine Reibungsenergie. Also Euphorie tritt nicht dann auf, wenn Dinge völlig glatt laufen, wenn alles genau so läuft, wie es geplant ist, wenn es genau so läuft, wie ja, wie es auch mechanisch konstruiert wurde, dann haben wir eigentlich gar keine Chance auf dieses Gefühl von Euphorie. Es gibt mindestens zwei Seiten, also zwei Prozesse, zwei Dynamiken, zwei Willen, also ja, Willensprozesse bei Menschen beispielsweise, die zueinander finden. Euphorie entsteht in der Reibung. zwischen diesen beiden Polen. Und zwar ist es so, dass da irgendwas wirklich schräg ist. Irgendwas passt nicht. Und wir machen es trotzdem. Also das ist die Grundstruktur von Euphorie. Irgendwas stimmt nicht und ist nicht stimmig. Und dennoch ist da ein Wille oder eine Motivation oder ein Drang, das zu tun. Und dieser Wille ist stärker als das, was nicht passt, also das, was dagegen spricht. Und in Situationen, wo wir ja in einer veränderlichen Welt uns wiederfinden, kommen wir ganz häufig in solche Situationen rein, wo Dinge erstmal nicht passen und wo es schräg wird und reibt. Und da ist es ganz wichtig, dran zu bleiben, nicht wegzugehen, dran zu bleiben, ja, es zu versuchen. Und dann ist es so, wie wenn als Metapher könnte man vielleicht das so beschreiben, also es gibt zwei Polaritäten, die sich anziehen, aber gleichzeitig auch abstoßen. Also es ist so ein Wechselspiel von Pluspol trifft auf Pluspol, Minuspol trifft auf Minuspol, aber Pluspol trifft auch auf Minuspol und Minuspol trifft auch auf Pluspol. Und das ist so eine Struktur, die können wir jetzt mal versuchen, langsam durchzugehen. Also vielleicht fällt dir ein Beispiel ein, wo du in deinem Leben merkst, da ist irgendwas schräg, da ist irgendwas, was eigentlich nicht so richtig passt. Und dennoch ist da der Wunsch da, diese Dinge, ja, dass da irgendwas gelingt, also dass es trotzdem gelingt. Und du willst das. Vielleicht kannst du mal so versuchen zuzuordnen, was ist das, was dich anzieht? Also was ist dein Pluspol an dieser Sache oder an diesem Menschen oder an dieser Idee? Was ist dein Pluspol? Vielleicht kannst du das benennen. Und frag dich auch, was ist dein Minuspol? Also was ist das, was dich abstößt? Was ist das, was dich wegzieht? Was geht gar nicht eigentlich für dich? Und vielleicht kannst du sowas machen wie eine Perspektivübernahme und kannst auch mal durch die Augen deines Gegenübers schauen, was ist dessen Pluspol? Also was zieht diesen Menschen oder diese Gruppe von Menschen an dir? Was wollen die von dir? Was kannst du ihnen geben? Und dann geh auch in die andere Seite rein, was ist der Minuspol? Also was kannst du, stößt sie ab vielleicht? Was mögen sie überhaupt nicht an dir? Es ist wichtig zu verstehen, dass wir in solchen Situationen, in solchen schrägen Situationen, also dass wir hier in gewisser Weise aus der Normativität rausgehen, also abstoßend heißt nicht schlecht, anziehend heißt nicht automatisch gut, sondern das sind einfach Dynamiken, die auftreten. Also du bist kein schlechter Mensch, nur weil bestimmte Teile nicht gemocht werden. Es hat in der Regel eher was damit zu tun, dass du irgendeinen anderen Prozess blockierst bei deinem Gegenüber durch eine bestimmte Eigenschaft, die bei dir da ist. Aber diese Eigenschaft an sich ist weder gut noch schlecht. Die ist einfach da, die ist einfach so, wie sie ist. Und auch umgekehrt, wenn du irgendwas nicht magst an deinem Gegenüber, dann liegt es nicht daran, dass dieser Mensch oder diese Gruppe von Menschen schlecht wäre, im normativen Sinne, also im ja, wertenden, auf wertende Weise ein schlechter Mensch oder eine schlechte Gruppe von Menschen wäre, sondern es ist moralisch neutral erstmal, worüber ich hier spreche. Also es gibt einfach bestimmte Eigenschaften, die wir mitbringen und ja, löst dich vielleicht von solchen moralischen Wertungen und nimm mal einfach wahr. Also was ist das, was anziehend ist? Was ist das, was abstoßend ist bei dir und auch bei deinem Gegenüber? Und dann schau auch mal, was ist das, wo Plus und Minus und Plus zusammenfinden. Also warum ist da neben all diesen vielleicht abstoßenden Dynamiken auch sowas wie eine Anziehung da? Also was genau fällt da zusammen? Und vielleicht ist es so, wenn du mit diesem fremden Willen konfrontiert bist, da ist jemand, der will, aber er will irgendwie auch nicht, aber er will auch. Und bei dir ist es genauso. Du willst, aber irgendwie willst du auch nicht, aber eigentlich willst du. Also da ist dein Wille und da ist ein anderer Wille und diese beiden Willen, die treffen aufeinander und die tanzen dann so ihren Tanz, die spielen dann so ihr Spiel und ja, es ist wie so ein, manchmal kann es sich vielleicht anfühlen wie Tauziehen, aber es kann auch so eine gewisse Lust darin liegen und es hat auch manchmal was von Kräftemessen. Es kann auch sein, dass ihr so völlig gegeneinander drückt. Wie wenn man so Hände gegeneinander legt und jeder drückt mit voller Kraft. Aber es kann auch ganz zart sein. Es kann auch eine ganz empfindsame Berührung sein, die da zwischen euch existiert. Und es kann auch sogar sein, dass ihr euch gar nicht so richtig berührt, sondern fast berührt. Und dass da wie so Funken zwischen euch hin und her fliegen. Und vielleicht merkst du bei all dem, das ist auch was, wo du dich selber eigentlich ziemlich verletzlich machst. Also wenn du dich einlässt auf diesen Prozess, dann bist du irgendwie nackt. Du kannst dich nicht verstecken. Es gibt nichts, ja, was du wie eine Maske oder wie eine Kleidung, die dir eine Rolle zuschreibt, aufsetzen oder anziehen kannst, sondern so ein Euphorieprozess bringt dich in eine Position von Verletzlichkeit, von, ja, ich würde mal sagen, so wie auch jugendlich. Also ich kenne das so aus meiner Jugendzeit, ja, wo einfach bestimmte, also ich wusste einfach noch ganz viel nicht, wie ich mit Situationen umgehen kann. Ja, und das macht Menschen verletzlich. Also es ist sowas ganz Junges, Zartes spürbar. Und die Frage ist so, kannst du das aushalten, dass das da ist? Kannst du es aushalten, dass du dich so verletzlich fühlst? Vielleicht kannst du es nicht aushalten. Ja, dann fängst du an zu kämpfen, dann grenzt du dich ab. Dann versuchst du eher, Dinge zu verhindern. Weil da auch eine Angst da ist. Also Euphorie hat immer auch sowas, da ist immer auch was im Kern, eine Angstenergie. Und die Frage ist quasi, ob es uns gelingt, diese Lebendigkeit, diese Energie, die erstmal vom Körper erzeugt wird, also diese innere Aufregung, die da ist, ob das quasi in Angst mündet oder ob das in Euphorie mündet. Es ist dasselbe Gefühl, es ist dasselbe Grundgefühl. Also im Kern, im Herzen von Angst ist dieselbe Färbung, dieselbe Qualität wie im Herzen von Euphorie. Neurologisch unterscheiden die sich gar nicht so stark. Und überprüf das auch mal so für dein Thema, für deine Situation. Also wenn du so ganz innig, so ganz tief und innig hineinfühlst, so in diese, in dieses Gefühl, mit dem du der Situation begegnest. Wie fühlt sich das an und tendierst du eher dazu, in die Angst hinein zu switchen? Und aus der Angst kommt dann häufig auch Aggression und Kämpfen und so weiter. Oder ist es so, dass du eher so in dieses schöne, genussvolle, dieses Kräftemessen, diesen Tanz mit einem fremden Willen, dass du eher da rein switcht? Euphorie ist sowas wie eine gehaltene Kontrastspannung. Also da ist was, was nicht passt. Da ist was, was schräg ist. Es ist nicht nur so, dass Plus und Minus zusammentrifft und alles ist gut und ergänzt sich, sondern es ist eben auch so, dass Plus und Plus und Minus zusammentrifft und dass Dinge nicht nur passen. Und dennoch haltet ihr gemeinsam diese Spannung. Und manchmal ist es auch so im Leben, dass die Spannung zu groß wird. Dann können wir das nicht aushalten. Dann ist es viel zu heftig. Und Euphorie hat daher auch ganz viel zu tun mit Grenzen. Also das heißt, stell dir auch hier mal die Frage, wo genau liegen deine Grenzen? Wo liegen deine, wenn du dich auf diese Situation einlässt, wenn du dich darauf besinnst jetzt, frag dich auch, wo genau ist bei dir eigentlich der Punkt, wo du das nicht mehr machen kannst, nicht mehr machen möchtest? Also wie viel kannst du tragen von dieser Kontrastspannung? Und vielleicht ist es so, dass, also mit den Grenzen, das ist ja so eine Sache, also natürlich können wir Grenzen verschieben. Menschen sind durch Reflexion, durch Kreativität und so weiter, durch Planungsfähigkeit oft in der Lage, Grenzen hinauszuschieben. Und frag dich mal so, wo hast du das eigentlich schon mal geschafft? Also wo bist du über dich hinausgewachsen? Wo hast du Grenzen verschoben? vielleicht in kleinen Schritten nur. Also es ist eh immer in kleinen Schritten meistens. Also Grenzen, ja, meistens machen wir nicht diese großen Riesenschritte im Leben. Mit einem Mal ist auf einmal alles anders, sondern es ist so Stückchen für Stückchen. Und frag dich mal, wo war das so? Vielleicht bei diesem Thema, wo kommst du her? Also wo standest du mal vor einigen Jahren zum Beispiel? Und wo stehst du heute? Und schau da mal zurück und was hat dir geholfen, diese Grenzen hinauszuschieben? Was hat dir geholfen, Kraft zu finden im Umgang mit dieser Kontrastspannung? Und frag dich auch, wo ist heute deine Grenze? Und auch hier kannst du vielleicht nochmal differenzieren. Also Grenzen haben meistens so eine Dreierstruktur. Es gibt, wenn man es mal in Farben ausdrückt, gibt es sowas wie Grün, Gelb und Rot. Also es gibt so einen Bereich, wo du sagen kannst, da ist alles easy, grün, macht Spaß, läuft, kann ich. Dann gibt es so wie diesen ersten Übergang von Grün nach Gelb. Und da ist es so, dass du merkst, okay, ist nicht mehr ganz so easy. Naja, muss ich schauen. Vielleicht kann ich es, vielleicht kriege ich es hin. Mal gucken. Also da ist durchaus auch so wie eine Zuversicht dabei. Und ja, frag dich mal, wo ist das derzeit bei dir? Also wo ist dieser Übergang von Grün nach Gelb? Und was wäre dann der gelbe Bereich in deinem Beispiel? Also wo wird es herausfordernd, wo wird es schwierig, aber vielleicht schon noch machbar? Und dann als drittes, schau mal so, wo ist der Bereich von Gelb nach Rot? Also Rot wäre, geht nicht mehr, schadet, ja, macht dich kaputt. Also es gibt immer auch so einen Bereich, wenn es schräg wird im Leben, wo wir echt aufpassen müssen. Und da kann ich selber auch ein Lied von singen, weil ich ja das auch erst lernen musste, würde ich mal sagen. Also ich habe so selber als junger Mann, ganz oft bin ich so in den roten Bereich reingerannt und habe gedacht, das schaffe ich schon. Und habe es nicht geschafft und bin übel auf die Schnauze geflogen. Ja, und das bedeutet, da ging es mir wirklich richtig schlecht. Und auch so, dass ich da alleine erstmal nicht mehr rausgefunden habe und ja, auch Unterstützung mir geholt habe, Unterstützung gebraucht habe, professionell, damit ich da wieder rausfinde. Und jetzt mit ein bisschen mehr Erfahrung im Leben würde ich sagen, hey, es ist wirklich wichtig, diese zweite Grenze von Gelb nach Rot, also da wirklich, wirklich genau hinzuschauen von, ja, ich kann das nicht mehr. Also es ist zu herausfordernd, es ist zu viel und ich habe nicht die Kraft, ich habe nicht die Ressourcen hinter mir, die mir irgendwie ermöglichen, das zu schaffen. Und wo wäre bei deinem Beispiel dieser Übergang von Gelb nach Rot, wo du merkst, hey, nee, das ist wirklich zu viel. Vielleicht kann ich das irgendwann mal in 10 Jahren, aber jetzt würde mich das völlig überfordern. Frag dich auch das. Und wo wäre dann wirklich der rote Bereich? Also das heißt, ich fasse nochmal zusammen, es gibt sowas wie eine schöne, angenehme, lustvolle, freudvolle Spannung, in die du dich reinbegibst. Da ist etwas, das ist schräg, da reibt's, da passt's nicht von Anfang an, aber vieles passt halt auch doch. Und in diesem Spannungsfeld bewegst du dich und da kann Euphorie entstehen. Und schau mal so, wie weit möchtest du dich da reinbegeben und wo wird's wirklich lustvoll für dich? Also wo ist genau der Punkt, wo du merkst, hey, da habe ich richtig Bock drauf. Das ist auch so richtig gut im gelben Bereich, also in deiner Wachstumszone, wo du richtig was lernen kannst. Und was wäre genau die eine Sache, auf die es jetzt als nächstes bei dir ankommt? Was genau ist es? Du hast jetzt in der Meditation 3 Minuten Zeit, um diese Frage mal so ein bisschen in dir zu bewegen. Also wo ist der nächste kleine Schritt für dich, wo du merkst, hey, da habe ich richtig Lust drauf und da entsteht so dieses schöne, zarte, kribbelige, euphorische Grundgefühl. Ich finde, wenn wir die Euphorie in unser Leben lassen, dann wird das Leben einfach insgesamt schöner, reicher, reichhaltiger, fülliger, ja, lebenswerter. Es ist eine Freude, in Situationen reinzugehen, wo Dinge noch nicht passen, und da mal zu schauen, was passiert. Ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, die Kunst ist es, oder wirklich ist es wirklich wichtig, mit einer großen Offenheit da reinzugehen. Und das ist gleichzeitig auch das Allerschwierigste an der Sache. Also natürlich wollen wir immer, dass irgendwas passiert, was ja so richtig gut ist. Und natürlich haben wir irgendwoher auch bestimmte Vorstellungen davon, wie das dann konkret aussehen sollte. Das heißt, wenn du in die Euphorie reingehst, dann begibst du dich immer auch in ein Spannungsfeld, wo es richtig, richtig ja auch schief gehen kann, weil du eben mehr in der Verletzlichkeit bist. Und umso mehr möchte ich dir nahelegen, mach kleine Schritte. Also mute dir nicht zu viel zu. Und das Wichtige ist, genieße den Weg. Genieße dieses schöne, kribbelige Empfinden. Nimm dir nur so viel davon, ja, dass du es auch schmecken kannst, dass du es auch, ja, wenn es ein Nahrungsmittel wäre, wenn du es runterschluckst, dass es dich nicht vergiftet, dass es dich nicht so aus den Socken haut, sondern dass du fest am Boden bleibst, dass du ja mit den Füßen geerdet bleibst und dennoch so dieses schöne, luftige, freie, das ist auch ein bisschen wie Fliegen, ja, so dieses fliegende Gefühl trotzdem fühlen kannst. Ja, ich glaube, am Ende ist es wirklich eine Frage der Dosierung. Also Euphorie ist ja auch körperlich anstrengend. Also auch neurologisch braucht das wirklich viel Energie. Vielleicht, falls du Künstlerin oder Künstler bist, hast du das auch schon mal selbst erlebt. Ja, vor allem in der Musik. Ein Auftritt, das braucht richtig viel Kraft und man braucht hinterher auch wirklich Zeit, um erstmal wieder runterzukommen, damit es so nach und nach wieder ja abebben kann und du wieder in so einen nicht euphorischen ja Alltagsmodus kommen kannst. Und natürlich, Euphorie kann süchtig machen. Auch beim Sport, das Runners High beispielsweise. Also, was ich sagen möchte ist, achte gut auf dich. Genieß die Euphorie, gib dich da rein. Spiele, lass dich leiten von diesem schönen, kribbeligen Gefühl und mach gerade so viel, gib dir gerade so viel davon, dass du es wirklich handeln kannst und dass euer aller Leben dadurch bereichert wird und ja, einfach nochmal viel schöner werden.
Ein Podcast der ZKS-Werkstatt. Mit unseren Tools schaffst du dir auch in bewegten Zeiten einen sicheren Boden, wissenschaftlich fundiert, kreativ und klar.